Jetzt aber Journal Club.
Jetzt kommen wir zum Journal Club.
Ich habe 2 Studien.
Ich eine.
Ich habe eine.
Ich habe auch eine.
Torben, Studienmeister, dann darfst du anfangen, würde ich sagen, oder?
Dann fange ich an. Hat irgendwer was zur Reanimation?
Nein.
Nein. Okay, dann ist es egal, wie ich anfange. Ich fange mit einer anderen Studie an. Hot off the Press, April 2024 und Open Access, hat mich sehr gefreut. Ich hatte keinen Aufwand, in die Studie reinzugucken. Der Titel der Studie lautet C-Propofol as compared to Propofol for sedation and general anesthesia, a systematic review of randomized controlled trials, Journal of Anesthesia, Analgesia and Critical Care. Ja, welche Eigenschaften hat das perfekte Hypnotikum? Dana, du machst bald Facharzt.
Das perfekte Hypnotikum?
Ja.
Am liebsten wäre es mir, wenn es keine Kreislaufdepression hätte.
Ja.
Und gleichzeitig eine kurze Anschlagszeit.
Ja.
Und gleichzeitig auch eine gute Narkosetiefe zum Aufrechterhalten.
Genau. Haben die anderen noch zusätzliche?
Und eine gute Steuerbarkeit.
Ja, also am besten eine kurze Halbwertszeit, dann ist es ja meistens gut steuerbar, aber dazu noch organunabhängig, der Abbau.
Das stimmt.
Ja.
Im Optimalfall hilft es auch noch gegen Schmerzen so ein bisschen, ne?
Ja, okay, da streiten sich die Geister. Weil okay. Trennung von Analgesie und Hypnose durchaus auch gewünscht ist also je nach Autor. Ich habe noch so ein paar andere Punkte, ich habe es natürlich auch aufgeschrieben. Schmerzfreie Injektion wäre noch schön. Es sollte günstig sein, es sollte nicht umweltschädigend sein.
Sehr wichtig.
Es sollte eine hohe chemische Stabilität haben. Am besten noch irgendwie bakterizid oder antimykotisch, dass es nicht irgendwie besiedelt wird. Beim Propofol ja tatsächlich ein Problem. Kompatibel mit anderen Pharmaka und wenn man jetzt zum Beispiel ans Thiopental denkt, wenn es mal para geht, sollte es nicht gleich Nekrosen machen, weil es so basisch oder sauer ist. Antiemetisch, unbedenklich in der Schwangerschaft, nicht kumulierend, das ist mit guter Steuerbarkeit, glaube ich, schon gemeint. Und wäre ich nie drauf gekommen, es sollte den zerebralen Stoffwechsel senken. Also ist natürlich praktisch, wenn man damit das auch noch machen kann, aber wäre ich tatsächlich so nicht drauf gekommen. Welche Eigenschaften davon hat Propofol nicht?
Es ist nicht kreislaufstabil.
Mhm, sehr gut.
Es ist schön besiedelbar mit fiesen Keimen.
Ja, die Haltbarkeit ist schlecht, ja.
Der Injektionsschmerz.
Der Injektionsschmerz und als viertes noch die Umweltfreundlichkeit. Sonst ist Propofol, wenn man jetzt diese lange Liste sieht, tatsächlich relativ nah an dem idealen Hypnotikum dran. Aber die 4 Sachen ist es tatsächlich nicht. Propofol übrigens auch 2,6-Diisopropylphenol wurde 1973 das erste Mal experimentell zur Narkose genutzt. Und aufgrund dieser immer noch nicht idealen Eigenschaften, obwohl es das natürlich am weitesten verbreitete Hypnotikum ist, geht die Forschung jetzt hin und versucht, andere Kandidaten für Sedierung und Narkose zu finden. Über einen anderen Kandidaten hat Dana schon mal geredet, nämlich das Remimazolam. Um das es aber tatsächlich relativ still geworden ist. Ein zweiter Wirkstoff ist das 2,6-D-Substituted Phenol. Also es ist im Endeffekt Propofol, das an 2 Stellen desubstituiert wurde. Auch Cipropofol genannt. Es gibt mittlerweile mehrere Studien zu diesem Wirkstoff und ich möchte dazu die Meta-Analyse vorstellen. In die Meta-Analyse wurden am Ende 14 Studien eingeschlossen. Hier muss man schon gleich eine Einschränkung machen, weil die Heterogenität der Studien war sehr, sehr hoch. Es waren 8-mal Sedierungsstudien, 6 Vollnarkosestudien. Die Dosierungen variierten stark. Also wir haben bei dem Cipropofol zur Induktion von einer Sedierung zwischen 0,2 Milligramm pro Kilo und 0,5 Milligramm pro Kilo. Ich meine, das ist eine Verdopplung. Aufrechterhaltungsdosen das gleiche. Bei einer Narkoseinjektion da war es beim Cipropofol zwischen 0,4 und 0,5 Milligramm pro Kilo. Aber beim Propofol, also in der Vergleichsgruppe, war die Dosierung zwischen 0,8 Milligramm pro Kilo und 2,4 Milligramm pro Kilo. Also eine große Spannweite. Das ist auf jeden Fall eine Einschränkung, weil die Vergleichbarkeit hier mäßig ist. Kommen wir zu den Ergebnissen. Der Onset war signifikant schneller in der Propofol-Gruppe. Das heißt, eine Sache von dem idealen Induktionshypnotikum von dem Propofol büßt das Cipropofol ein. In 5 Studien von den 14 war Cipropofol langsam, in den anderen war das nicht signifikant. Es war aber von der, ich weiß, über Tendenzen soll man nicht reden, aber wenn es in 5 Studien schon signifikant ist, finde ich, kann man schon sagen, dass es in anderen auch immer von der Tendenz her zu Ungunsten von Cipropofol war, die Induktionszeit. Offset war annähernd gleich, da gab es allerdings auch Studien, bei denen Cipropofol länger wirkte. Aber kommen wir zu den Nebenwirkungen. Das sind jetzt ja eher die Nachteile vom Cipropofol, die ich aufgezählt habe. Nebenwirkung: Injektionsschmerz wurde in 13 Studien erfasst. In allen 13 Studien war es bei Cipropofol signifikant geringer, der Injektionsschmerz, als beim Propofol. Also, das ist schon relevant. 8 Studien haben die Kreislaufstabilität, also die Hypotension, die Paula erwähnt hat, angeguckt. In 3 war Cipropofol überlegen, in den anderen gab es keinen signifikanten Unterschied. Für PONV gab es keinen signifikanten Unterschied, da ist Propofol aber auch schon gut, muss man ja sagen. Also haben wir mit dem Cipropofol zumindest auf den ersten Blick einige Vorteile. Dana hat vorhin gesagt, ich kritisiere die Studien immer schön, ich möchte auch hier ein bisschen Kritik üben. Das Erste, wenn man so ein bisschen reinguckt, ist, dass nicht die Meta-Analyse, aber alle Studien, die gemacht wurden, alle aus China waren. Zum einen ist eine andere Ethnie, also die genetischen Unterschiede schränken die Vergleichbarkeit zumindest ein. Die medizinische Versorgung ist gänzlich anders. Und ich möchte auch, ich meine, natürlich ist das so und natürlich lässt sich es nicht wegdiskutieren, aber mit so neuen Medikamenten Studien in China und Indien zu machen, ich finde das moralisch. Klar, ich weiß auch nicht, wie man solche Studien in Deutschland durchkriegen will. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Weitere Kritik: hohe Heterogenität der Studien, also mit der Dosis bin ich schon drauf eingegangen. Und ich habe jetzt nicht in alle randomisierten Studien reingeguckt, aber zumindest in 3. Ich habe in allen 3 von den 14 keine Angaben über die Injektionsgeschwindigkeit gesehen. Und gerade beim Propofol wissen wir ja sehr genau, ob ich 150 Milligramm innerhalb von 10 Sekunden spritze oder über 2 Minuten, macht für einen Kreislauf doch einen relevanten Unterschied. Also, ja. Interessant ist trotzdem weniger Hypotension und weniger Injektionsschmerz. Ich glaube aber am Ende, dass die Profile der Medikamente zu ähnlich sind, dass sich dieses Cipropofol durchsetzen wird. Also wir haben ja das Propofol, damit können wir alle umgehen. Das ist gut etabliert und mittlerweile günstig, muss man ja auch sagen. Also, und jetzt ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, was ja erstmal teurer sein wird, von den Eigenschaften, zumindest für die Vollnarkose. Wir wissen um die Hypotensionsneigung vom Propofol und können dagegen steuern. Ja, gut, der Injektionsschmerz, dafür aber mutmaßlich längere Überleitungszeiten, wird den OP-Koordinatoren nicht gefallen. Ich glaube, dass sich das nicht durchsetzt. Auch wenn ich spannend finde, dass hier Forschung betrieben wird. Ja, eure.
Ich finde, das mit dem Injektionsschmerz beim Propofol ist auch so eine Sache. Habt ihr die Diskussion auf Hypnos mitbekommen? Da ging das auch gerade rum. Da ging es irgendwie drum, ob das jetzt Schmerzen macht und wie man damit umgeht. Und also was dort so ein bisschen Konsens war und was auch so meine persönliche Erfahrung ist, dass das ganz viel mit der Suggestion vom betäubenden Menschen gegenüber dem zu betäubenden Menschen ausmacht. Es gibt Leute, denen tut es weh, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ob das jetzt einmal am Tag jemandem wehtut oder einmal die Woche, finde ich, hat ganz viel damit zu tun, wie wir das kommunizieren. Also erzähle ich, das kann jetzt wehtun, oder erzähle ich, das kann jetzt kribbeln. Deswegen, ich finde diesen Injektionsschmerz auch zu messen und zu vergleichen, finde ich irgendwie schwierig.
Finde ich auch. Und ich finde, dazu ist es von so vielen Faktoren abhängig. Also auch in der Zusammenhang gibt es ja Studien, die zeigen, also tatsächlich Studien, die zeigen, dass der Injektionsschmerz stärker ist, wenn du eine kleine Vene auf dem Handrücken punktiert hast, als wenn du eine große kubitale Vene punktiert hast, dann vom Patienten selbst. Und wenn man das Opiat wirklich vorweg gibt und wartet, bis es wirken kann. Ich sage nicht, dass es dann komplett weg ist, der Injektionsschmerz. Aber ich glaube, allein dadurch lässt er sich deutlich dämpfen. Ja, also ich glaube, häufig sind wir zu ungeduldig und geben dem Opiat nicht die Zeit, die es braucht, um zu wirken.
Was wir ja auch wiederum positiv dann hätten, dann braucht man ja auch meistens ein bisschen weniger Hypnotikum.
Ja.
Ne?
Aber da ich von dem Zielpropofol vorher noch nichts gehört hatte, dachte ich, stelle ich das mal vor.
Ja.
Sehr spannend. Ich glaube trotzdem, dass ein neues Hypnotikum sich nur dann durchsetzen würde, wenn es wirklich alle die Dinge erfüllt, die du vorher genannt hast. Also es müsste, glaube ich, wirklich eine ganz signifikante Verbesserung bringen gegenüber allem dem, was wir bis jetzt haben, damit sich das richtig so ganz breit in allen überall durchsetzt.
Ja, ich glaube auch, außer wenn Eto plötzlich ohne Nebennierenrindensuppression auf den Markt kommt.
Das könnte sein, ja.
Weil dafür ist Eto dann doch zu perfekt. Also zu nah dran. Wird sich das nicht durchsetzen. Bin ich ganz bei euch.
Thematisch passend könnte ich weitermachen. Ich habe nämlich auch eine Medikamentenstudie. Und zwar Size Control of Robivacain Nano-Mikroparticles by Soft Coating with Peptide Nanosheets for Long-Acting Analgesia. In Theranostics April 2024, also ziemlich frisch noch, von Liu et al. Und die haben erstmal, also wie kamen die überhaupt dazu? Sie wollten die Voraussetzungen, wie Lokalanästhetika auch noch langfristiger wirken können, als sie es jetzt sowieso schon tun, nochmal untersuchen und haben feststellen müssen, dass es eigentlich noch keinen richtigen guten Weg gibt, die Freisetzungsmechanismen zu beeinflussen. Und da haben sie angesetzt. Zur Methode, und das finde ich relativ spannend, wie vielleicht irgendwann unsere Zukunft mal aussehen könnte. Sie haben in ihrer Studie sogenannte Nanosheets, also so benennen die sie, bestehen aus so einem Self-Assembling. Ich habe mir das übersetzt mit so einer Art selbstkonfigurierendem, zusammenfügendem Peptid verwendet, die das Robivacain in dem Fall dann einkapselt, also so komplett umhüllt und so mit einer Art Softcoat überzieht. Und je nachdem, wie das Verhältnis von Peptid zu Robivacain war, entstanden dann unterschiedliche Größen des gesamten Partikels und die haben dann in vitro und in vivo getestet, wie sich das dann verhält, je nach Größe und wenn das Peptid groß ist und wenn das Peptid klein ist. Vor allem wurde geschaut, welchen Einfluss die Partikelgröße und Robivacain-Konzentration auf den Effekt und die Wirkdauer hat und die Freisetzung und die Toxizität wurde dann auch nochmal in einem Rattenmodell überprüft. In vitro haben sie die Partikel mit einem High-Performance-Liquid-Chromatographen getestet und in vivo haben sie die Partikel, wie schon oben genannt, dann bei Mäusen getestet und zwar an so 250 bis 300 Gramm Mäusen, die einen Nervus ischiadicus-Block bekommen haben und die wurden dann in Gruppen unterteilt, die entweder Kochsalz oder eben unterschiedliche Konzentrationen und unterschiedliche Peptide bekommen haben und danach wurden dann an verschiedenen Zeitpunkten, die vorher fest definiert waren, an den verschiedenen Zeitpunkten im Endeffekt nochmal geschaut mit so einem modifizierten Hot-Plate-Test, also einmal geguckt, irgendwie empfinden die Mäuse irgendeine Empfindung, wenn sie auf so eine heiße Platte irgendwie gesetzt werden. Das ist ehrlich gesagt nicht so schön. Und ich weiß auch nicht, ob das hier so durchgegangen wäre durch die Ethik. Und zusätzlich haben sie noch einen posturalen Extensortest gemacht. Und dann eben auch noch die sensorische und motorische Blockade, sodass man dann auch nochmal, wie ganz genau die das gemacht haben, in den Supplementals nachlesen konnte. Das war also sehr offen, auch in dem Open Access Paper. Das ist sehr gut. Zudem wurde bei den Mäusen dann, um die motorische Blockade noch besser zu testen, eine totale Niatroplastie durchgeführt und sie wurden danach bei Bewegungen an bestimmten Zeitpunkten wieder beobachtet, also wie gut die laufen können. Genau, und Statistik wurde dann mit SPSS und weiteren Kriterien ausgewertet. Zu den Ergebnissen, je nach Größe der Partikel, wurde dann umso langsamer die Freisetzung auch gesehen. Das heißt, wenn der Partikel sehr groß war, ist die Freisetzung insgesamt vom Ropivacain langsamer gewesen. Partikel mit einer mittleren Größe von so 2,96 plus minus 0,04 Mikrometern hatten insgesamt eine moderate Releasing-Rate und gleichzeitig eine optimale energetische Wirkdauer. Und Partikel mit dieser Größe hatten dann auch bei den unterschiedlichen Ropivacain-Konzentrationen, das haben sie gleich mitgetestet, sehr lange Wirkdauern von ungefähr 35 bis 48 Stunden. Nochmal so zur Info, normale Wirkdauern von Ropivacain bei großen Nerven, und das war jetzt verglichen, sozusagen Nervus ischiadicus, ne, großer Nervenblockade, sind so 6 bis 12 Stunden maximal. Und das ist ja 35 bis 48 schon extrem lang. Zusammenfassend haben die AutorInnen zeigen können, dass ihre Methode funktioniert und für zukünftige Produktionen von Lokalanästhetika mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen vielleicht auch bedacht werden könnte. Was man aber natürlich auch immer bedenken muss, bei solchen langanhaltenden Effekten hat man natürlich auch eine relativ lange Zeit keine wirklich gute neurologische Überprüfungsmöglichkeit. Das heißt, wenn wir die Neurologie relativ kurzfristig nach einem Eingriff wieder überprüfen und beurteilen wollen, muss eben die Indikation für dieses sehr langwirksame oder diese sehr langwirksame Möglichkeit, die ja überhaupt noch nicht in Reihe produziert wird, ja, aber muss man eben sehr gut stellen. Wo ich mir das aber zum Beispiel gut vorstellen könnte, wäre beispielsweise bei einem Paravertebralblock, wenn man jetzt eine videoassistierte Thorakoskopie macht, da machen wir das ganz gern. Da könnte man es dann zumindest mit bedenken, statt eines hochthorakalen PDKs. Ansonsten für mich eine super interessante Studie und die uns möglicherweise einen weiteren Schritt zu einer besseren Regionalanästhesie-Ära verhelfen könnte. Und deswegen fand ich die irgendwie cool und wollte die gerne einmal vorstellen.
Richtig, richtig spannend. Also ich meine, andere Anwendungen, also wir könnten uns ja manche Katheter sparen, manche Nervenkatheter.
Ja.
Und ich denke zum Beispiel, mein erster Gedanke war Saphenusblock beim Knie, machen wir regelmäßig. Und das ist ein rein sensibler Nerv. Und die Patientinnen und Patienten sind danach deutlich schmerzfreier bei einer Knie-Tap. Und wenn man denen einfach für 3 Tage die Schmerzen wegmachen könnte, ohne da einen Katheter reinzufummeln oder so, voll gut. Also.
Ultra genial.
Bin ich sehr gespannt, ja, was das noch ergeben wird. Aber,
oder auch ein Tap-Block, auch super.
Ja.
Auch rein sensorisch, von daher, ja.
Habe ich jetzt gepennt? Haben die irgendwas zum Thema Anschlagszeit gesagt? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen reinen Block, interessiert mich ja zum einen die Dauer, klar, aber die Anschlagszeit ist ja für OP-Koordinatorinnen auch relevant.
Das haben sie schon auch ein bisschen mit in dem Paper mit aufgedröselt, aber ich habe mir das nicht mit aufgeschrieben, weil ich nicht mit Zahlen hier umherschmeißen wollte. Aber ich packe euch das in die Shownotes. Open Access kann sich jeder noch mal gerne durchlesen.
Dankeschön.
Was mich ja schon mal interessieren würde, wie um alles in der Welt haben Sie das technisch angestellt, bei diesem kleinen Mäuschen diesen Block zu stechen?
Ja, das habe ich mir in der Tat, habe ich mich auch gefragt. Aber offensichtlich haben Sie es hingekriegt.
Ja.
Stelle ich mir recht tricky vor, muss ich sagen.
Voll.
Ob mit Ultraschall oder ohne.
Vielen Dank.
Na, wer weiß, wo die Wahrheit liegt. Vielleicht haben sie die auch einfach aufgeschnitten und anatomisch in der Nähe das dort einfach infiltriert und das gar nicht so minimalinvasiv gemacht oder so.
Kann sein.
Vielleicht.
Also ich habe mir die Supplementals dazu in der Tat nicht durchgelesen, aber es wäre auf jeden Fall spannend und ich bin mir sicher, wenn das eine Methode ist, die wir irgendwann noch häufiger sehen werden mit irgendwelchen gecoateten Medikamenten und da kann es ja auch sein, dass man vielleicht nicht nur bei Lokalanästhetika darauf kommt, sondern vielleicht ja auch irgendwie für andere Medikamente das möglich wäre. Genau.
Ja.
Werden wir, glaube ich, sowieso noch ein bisschen häufiger irgendwie von dieser Methode erfahren. Aber echt auf jeden Fall irgendwie fancy, was man sich so überlegt.
Auf jeden Fall.
Echt fancy. Aber Ultraschall war ein gutes Stichwort und eine perfekte Überleitung zu meiner Studie. Und zwar habe ich ja letzten Monat schon eine POCUS-Studie vorgestellt und ich würde direkt gerne daran anschließen, vor allem auch, weil man ja nicht nur Studien vorstellen soll, die das belegen, was man gerne zeigen möchte, nämlich, dass POCUS eine feine Sache ist, sondern ich habe euch eine Studie mitgebracht, wo POCUS mal nicht den positiven Effekt zeigt, den wir uns immer so davon erhoffen. Und zwar ist der Titel der Studie Impact of Emergency Physician Performed Ultrasound in the Evaluation of Adult Patients with Acute Abdominal Pain, a Prospective Randomized Bicentric Trial. Erschienen ist es von Brau et al. Im Scandinavian Journal of Trauma im Februar 2024. Und es geht darum, dass Bauchschmerzen ja bekanntlich einer der häufigsten Vorstellungsgründe in einer Notaufnahme sind. Und laut den AutorInnen gibt es bereits zahlreiche Studien zur Verwendung von POCUS bei Bauchschmerzen in Notaufnahmen. Es gibt besonders auch sehr viele vielversprechende Studien. Allerdings wurden die alle bei einem vorher selektierten PatientInnen-Klientel durchgeführt. Und die Studien, die vorher so verfügbar waren, haben zum Beispiel eine niedrigere Hospitalisationsrate gezeigt, weniger erforderliche Bildgebungen und auch weniger OPs, was ja alles doch deutlich relevante PatientInnen-zentrierte Outcomes sind. Es gibt aber laut den AutorInnen bislang noch keine Studien, die erstens eine unselektierte PatientInnenpopulation untersucht haben und weil die bisherigen Studien nur spezifische Krankheitsbilder wie zum Beispiel Cholezystitis, Appendizitis und so weiter untersucht haben, die sich halt gut sonografieren lassen. Dann gibt es zweitens bis jetzt kaum randomisiert kontrollierte Studien und in den meisten bisherigen Studien wurden sonografisch sehr gut ausgebildete NotaufnahmeärztInnen, also wurde die Sonos durch sehr gut in Sono ausgebildete NotaufnahmeärztInnen durchgeführt und nicht einfach vom Mainstream-Notaufnahmearzt, der halt so C1, Do1, Teach1-mäßig vielleicht Sono gelernt hat. Genau. Einmal zu den Methoden. Es ist eine interventionelle, randomisiert kontrollierte Open-Label-Parallelgruppenstudie, die in zwei französischen Notaufnahmen durchgeführt wurde. Das ist ganz schön, weil das sicher ja vom Gesundheitssystem recht ähnlich ist zu unserem. Genau, der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen war, dass es in der Interventionsgruppe zusätzlich zum normalen diagnostischen Workup auch noch ein POCUS gab. Das normale diagnostische Workup bestand zum Beispiel in körperlicher Untersuchung, Labor und so weiter. Für das Abdomen-Sono gibt es kein Standardprotokoll, sodass die Studiengruppe sich nach einer ausführlichen Literaturrecherche dafür entschieden hat, folgende Punkte zu sonografieren. Sie haben einmal die Aorta sonografiert mit Fokus auf Aneurysma und Dissektion, dann die Gallenblase, die Nieren, die Blase, die Dünndarmschlingen, den Appendix und die Ovarien. Genau, der POCUS wurde mit einem Midray- oder Philips-Gerät durchgeführt und zwar mit dem Abdomenschallkopf beziehungsweise bei der Appendix-Untersuchung, die wurde mit einem Linearschallkopf gemacht. Die DurchführerInnen des Sonos waren NotaufnahmeärztInnen, die alle vorher einen Refresher-Kurs bekommen haben, aber das waren nicht zwangsläufig die ÄrztInnen, die die PatientInnen auch behandelt haben, sondern einfach die, die gerade verfügbar waren. Genau, die Einschlusskriterien in der Studie waren alle PatientInnen, die über 17 Jahre alt waren, die sich in dieser Notaufnahme mit abdominellen Schmerzen vorgestellt haben. Und zwar wurden sie auch nur dann eingeschlossen und das ist sicher schon ein großer Kritikpunkt, wenn einer dieser POCUS-trainierten Notaufnahmeärzte vor Ort waren. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wahrscheinlich dann zum Beispiel nachts und an den Feiertagen die PatientInnen eben nicht eingeschlossen werden konnten. Dann die Ausschlusskriterien waren End-of-Life-Situationen, kritisch kranke PatientInnen, die so kritisch krank waren, dass eine akute Intervention notwendig war, bevor das Sono durchgeführt werden konnte, schwangere oder stillende PatientInnen und alle die, die gesetzlich betreut waren. Was sie dann gemacht haben ist, sie haben ihr normales diagnostisches Workup gemacht, sie haben sonografiert und ihre Informationen gesammelt und die Arbeitsdiagnose der NotaufnahmeärztInnen wurde dann mit einer definitiven Diagnose verglichen, die im Nachhinein von einem Komitee aus drei unabhängigen ExpertInnen gestellt wurde. Und zwar bestand das Komitee aus einem Notaufnahmearzt, einem Radiologen und einem Viszeralchirurgen. Genau, dieses Komitee war verblindet bezüglich der Zugehörigkeit des Patienten zur Interventions- oder Kontrollgruppe. Sie hatten aber Zugriff auf alle PatientInnen-Daten inklusive dem POCUS-Befund. Die Arbeitsdiagnose wurde durch die NotaufnahmeärztInnen gestellt und zwar, das fand ich wichtig, bevor eine weitere radiologische Untersuchung durchgeführt wurde. Das heißt, die durften nicht sonografieren und dann direkt ein CT machen und dann ihre Diagnose auf das CT stützen, sondern sie mussten ihre Arbeitsdiagnose stellen, bevor sie weitere Bildgebung gemacht haben. Der primäre Endpunkt der Studie war der Anteil der korrekten Arbeitsdiagnosen. Diese wurden aus einer vordefinierten Liste ausgewählt. Und unspezifische abdominelle Schmerzen wurden definiert als Bauchschmerzen, die mehr als 7 Tage angedauert haben, ohne dass man eine spezifische andere Diagnose dafür gefunden hat. Dann gab es noch sekundäre Endpunkte. Das war einmal die Zeit zwischen Eintreffen in der Notaufnahme und Diagnosestellung. Das finde ich auch relevant, weil das ja die Zeitverzögerung quasi darstellt. Dann die Dauer des Notaufnahmeaufenthalts, die diagnostische Genauigkeit für unspezifischen Bauchschmerz und die Anzahl an weiteren verordneten Untersuchungen und wie viele PatientInnen stationär aufgenommen wurden. Die PatientInnen wurden 1:1 blockrandomisiert und nach dem Zentrum, wo sie eingeschlossen wurden, stratifiziert. Jetzt einmal zu den Ergebnissen. Zwischen dem 11. Juni 2021 und dem 23. Juni 2023 wurden 256 PatientInnen randomisiert. 5 wurden aufgrund von mangelnder Zustimmung im Nachhinein ausgeschlossen. Und damit hatte man dann am Ende 125 PatientInnen in der Fokusgruppe und 126 PatientInnen in der Kontrollgruppe. Es waren insgesamt 130 Frauen und das mediane Alter lag bei 42 Jahren und die Schmerzen lagen bei 7 auf der visuellen Analogskala. Und die Schmerzen waren in beiden Gruppen nahezu identisch. Die definitiven Diagnosen des Komitees waren zu 28% unspezifische Bauchschmerzen, zu 12% Gallenkoliken, dann jeweils 7% Gastroenteritis, Divertikulitis und Cholezystitis, 6% Appendizitis und Pyelonephritis und 5% Cholezystolithiasis. Die haben dann eine modifizierte Intent-to-Treat-Analyse gerechnet und diese Analyse zeigte keinen Unterschied für die exakte Arbeitsdiagnose zwischen beiden Gruppen. In der POCUS-Gruppe haben sie zu 56% die korrekte Arbeitsdiagnose gestellt versus in der Kontrollgruppe zu 62%. Das ist statistisch nicht signifikant. Ebenso hat man in beiden Gruppen keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gefunden bezüglich der Diagnose des unspezifischen Bauchschmerzes. Es gab ebenfalls keinen Unterschied bezüglich der Anzahl an zusätzlich geführten Laboruntersuchungen, CTs und, sie sagen, professionellen Sonos durch die RadiologInnen. Es gab keinen Unterschied in der Zeit zwischen Ankunft und Diagnose, keinen Unterschied in der Notaufnahmeaufenthaltsdauer. In beiden Gruppen waren die PatientInnen, das fand ich schon ziemlich krass, im Durchschnitt fast 10 Stunden in der Notaufnahme. 10 Stunden finde ich schon echt saulang. Genau, es gab keinen Unterschied bezüglich der Hospitalisation und ein POCUS dauerte im Schnitt 8 Minuten. Sie haben dann noch eine Subgruppenanalyse gerechnet bezüglich den einzelnen Unterdiagnosen und in den Subgruppen mit Cholelithiasis, Cholezystitis, Gallenkoliken und Ileus war die POCUS-Gruppe der Kontrollgruppe überlegen. Aber das wundert uns ja jetzt auch nicht, weil das sind ja die Diagnosen, die super gut sonografisch zu stellen sind. Dann einmal noch kurz zur Diskussion und den Limitationen. Ich fand es schon sehr spannend, dass gerade bei einem Krankheitsbild, das sich meiner Meinung nach sehr gut sonografieren lässt, wie eben diese ganzen abdominellen Dinge, wo die Sonografie ja auch schon in den Zeiten vor POCUS eigentlich einen großen Stellenwert hatte, kein Vorteil von POCUS gezeigt werden konnte. Die Limitationen sind sicher, dass die POCUS-SonografeurInnen sehr unterschiedliche Skills hatten, weil sie eben nur kurz diesen Refresher bekommen haben und nirgends erhoben wurde, wie viel Vorerfahrung sie hatten. Und ich denke, dass es auch einen möglichen Bias dadurch geben könnte, dass die ExpertInnen, also dieser Notaufnahmearzt, der Radiologe und der Viszeralchirurg, gemeinsam die definitive Diagnose gestellt haben und nicht jeder einzeln für sich und es dann abgeglichen wurde. Genau. Was die AutorInnen dann auch noch sagen und was ich schon auch wichtig finde, POCUS ist harmlos, POCUS hat wenig Nebenwirkungen und die Aufenthaltsdauer in der Notaufnahme war nicht länger, sodass es sicher bei bestimmten Differentialdiagnosen trotzdem eine diagnostische Hilfe sein kann, auch wenn hier keine Überlegenheit des POCUS gezeigt werden konnte.
Nicht länger bei 10 Stunden ist ja auch schon so lang.
Ja, sorry,
konnte ich mir nicht verkneifen.
Ja, ich finde super gut, dass du diese Studie rausgegriffen hast, weil ich bin ja überzeugt von POCUS, aber wir müssen auch darüber reden, wo die Probleme liegen. Und die Probleme liegen halt beim Anwender und die Probleme liegen auch beim erfahrenen Anwender bei Zeit. Also mir geht es so, wenn ich unter Zeitdruck Fokus machen muss, dann ist das nicht annähernd so gut, als wenn ich da entspannt sitze. Und da sind wir charakterlich unterschiedlich. Manche Leute können sich super gut ausblenden und sagen, ich mache das jetzt und ich mache das jetzt ordentlich. Ich kann das nicht immer super gut, gebe ich offen zu. Und ja, und die Reproduktivität der Ergebnisse ist natürlich auch bei CT-Untersuchungen anders. Also ich meine, ich glaube, man sollte von dieser Diskussion weg, dass es eine das andere ersetzt, sondern wir müssen dahin, dass das halt CT und POCUS sich ergänzen. Also jetzt aufs Abdomen gesprochen, deswegen spreche ich von CT, dass das zwei Untersuchungen sind, die sich ergänzen und nicht ersetzen. Und natürlich kann Pokus mal das CT ersetzen, bei Gallenblase nur ganz eindeutig, aber nicht generell, würde ich sagen.
Nee, es gibt sicher Fälle, wo das CT einfach sinnvoll und notwendig ist. Ich muss sagen, ich hatte jetzt gerade heute eine 25-jährige Patientin, die am Ende eine schwere Enteritis hatte, die sie dann erstmal schön, obwohl sie kein akutes Abdomen und nichts hatte, sondern einfach nur Bauchschmerzen und Durchfall, durchs CT gefahren haben. Und da habe ich mich dann halt schon gefragt, muss das wirklich sein?
Absolut, man darf auch mal zuwarten, ne? Ja.
Ich finde,
Aber ist das wirklich eine negative Pokusstudie oder ist es vielleicht eine Studie, die uns einfach zeigt, wir sollten nicht jeden einfach undifferenziert von jedem Hans und Franz schallen lassen, sondern genau das, was Torben halt gesagt hat und worauf Polle ja auch hinaus wollte, wir sollten uns angucken, wen wir schallen und mit welchem Zweck wir schallen. Und ich glaube, das ist ja auch irgendwie das, was rauskommt, wenn wir über Pokus reden, es muss ein Ziel geben und es muss einen Sinn geben. Und sicherlich muss man das auch üben und dann macht man das bei Leuten, wo es jetzt vielleicht nicht unbedingt sein muss. Aber das wäre, glaube ich, so meine Quintessenz, dass Pokus nicht unbedingt schlecht ist, aber dass ich mir halt vernünftig überlegen muss, wer profitiert davon und wer nicht.
Absolut.
Alles hat ja immer eine Indikation, ne?
Ja.
Und ich finde auch das, was du noch angesprochen hast mit der Reproduktivität, ich finde es nach wie vor schwierig, Befunde, die man im Sono hat, in irgendeiner Form in eine digitale Patientenakte direkt reinzubekommen. Das können bei uns die KollegInnen, die das regelhaft die ganze Zeit machen, wenn die irgendwelche Abdomenuntersuchungen machen und das da nur den ganzen Tag nur Sono machen. Okay, aber wenn ich auf der Intensivstation irgendwie jetzt mal mir die Lunge angucke oder sonst irgendwas, dann ist das jetzt vielleicht unter dem Patienten im Sono gespeichert, aber ganz sicher nicht in der digitalen Patientenakte. So weit sind wir jetzt an unserem Klinikum zumindest noch nicht. Freut mich, wenn es bei euch anders ist.
Absolut. Viele Limitationen.
Also bei uns funktioniert es tatsächlich exzellent.
Cool. Du bist aber ja jetzt auch in der Schweiz.
Zu weit weg.
Vielen, vielen Dank, Paula. Dominik.
Danke für Tom, fürs Zuwerfen, mal was Exotisches. Solar-powered oxygen delivery for treatment of children with hypoxemia in Uganda. A stepped wedge cluster randomized controlled trial. Nicht ganz so aktuell, nur aus dem Februar in Anführungsstrichen, aus dem Lancet. Warum? Also der Kontext des Ganzen, Versorgung mit medizinischem Sauerstoff in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist ein Problem. Sauerstoff ist teuer, Sauerstoff muss irgendwie hergestellt werden und dann muss man sagen, wenn man sich die Studie durchliest, ist das verlinkt, was wir jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, ist, dass O2-Konzentratoren den O2-Flaschen, wie wir sie hier in West- und Mitteleuropa nutzen, nicht unterlegen sind. Und was auch in Studien nachgewiesen wurde, dass die Hypoxämie zu großen Teilen zur Kindersterblichkeit in diesen Ländern beiträgt, zum Beispiel bei Pneumonie und so weiter und so fort. So, dann habe ich mich gefragt, was ist ein Stepped Wedge Cluster Trial? Wisst ihr das?
Ich habe keine Ahnung. Nö. Und das stört mich.
Gut. Ich habe auch ein paar Leute gefragt, die habilitiert sind, die das vielleicht wissen. Die wussten es auch nicht. Also habe ich es gegoogelt. Und im Prinzip muss man sich überlegen, Punkt 1, die Auswertung erfolgt über einen Zeitraum, also nicht zu einem Zeitpunkt und jetzt werte ich aus, sondern es ist ein Zeitraum, in dem das läuft. Und ich habe verschiedene Cluster. Das heißt also, jetzt am Beispiel von Uganda, die haben Uganda genommen und in Cluster oder Regionen eingeteilt. Und jetzt ist es so, dass am Anfang, die Studie beginnt jetzt, ist kein Cluster der Intervention ausgesetzt. Und jetzt nimmt im Verlauf der Studie nehmen die Cluster zu, die der Intervention ausgesetzt sind. Also wir teilen jetzt Uganda in 5 Teile und Schritt 1 der Studie ein Teil, Schritt 2 zwei Teile und so weiter und so fort. Das heißt, dass der Vergleich von exponiert und nicht exponiert, also die Intervention, die die dann machen oder nicht, findet nicht zum gleichen Zeitpunkt statt, sondern quasi in diesem Zeitraum, den die gemacht haben.
Die das machen ist, das im Kanon sozusagen.
Genau, sozusagen. Und meistens ist es ein Intention-to-Treat-Ansatz. Das heißt, am Anfang keiner, am Ende alle. Mhm. Wenn es gut funktioniert. Genau, das habe ich erzählt. Genau, der Vorteil des Ganzen ist, es hat eine Intention to treat, oder es ist eine Intention to treat, das heißt, es ist ein pragmatischer Ansatz, vor allen Dingen in der Versorgungsforschung. Wenn ich einfach gucken will, wenn irgendwas schon etabliert ist oder etabliert werden soll und alle PatientInnen das bekommen sollen. Es wird besonders oft bei Forschung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen benutzt. Was ist schlecht oder was ist der Nachteil in diesem Studiendesign? Das funktioniert nur, wenn das Modell, was man da zugrunde legt, relativ nah an der Realität ist. Also wenn dann zum Beispiel, wie in der Studie dann auch passiert, der Konzentrator irgendwie eine Woche ausgefallen ist, weil die Teile nicht geliefert werden können, weil das Flugzeug ausgefallen ist, muss man sich halt ganz genau angucken, ob die Daten dann noch dem Modell entsprechen und ob die ganze Statistik dann noch gerechnet werden kann. Und es besteht natürlich eine Bias-Gefahr, weil ich die Intervention eben nicht zum gleichen Zeitpunkt vergleiche, sondern über diesen Zeitraum hinweg. Wen das interessiert, es gibt einen schönen Beitrag aus dem Ärzteblatt, wo das nochmal gut erklärt ist, wie dieser Stepped Wedge Design Approach funktioniert. So, kommen wir wieder zu Uganda. Die haben das jetzt nicht, wie in meinem Beispiel, in 5 Klassen eingeteilt, sondern in 20. Und das hat sich danach orientiert, welche Einrichtungen dort eine Pädiatrie haben. Dann haben die das Ganze randomisiert. Und was heißt randomisiert in diesem Studiendesign? Die haben im Prinzip entschieden, wer ist Nummer 1 und wer ist Nummer 20. Welche Kinder haben sie eingeschlossen? Alle Kinder unter 5 Jahren, die mit einer Sauerstoffsättigung von kleiner 92% dort vorstellig geworden sind, die eine erhöhte Atemanstrengung hatten und die gehustet haben. Was haben sie ausgeschlossen? Eigentlich nur 2 Sachen. Wenn hypoxischer Hirnschaden vorbekannt war oder wenn zyanotische kongenitale Herzfehler vorlagen, beziehungsweise man das halt wusste vorher. Das Ganze hat stattgefunden über 2,5 Jahre, von Juni 2019 bis November 2021. Die geübte Zuhörerin weiß, was in dem Zeitraum auch stattgefunden hat. Und in dem Zeitraum konnten 2409 Kinder gescreent werden und ich finde, das ist ein großer Pluspunkt der Studie, 2405 Kinder wurden eingeschlossen. Also nur 4 Kinder, die gescreent wurden, wurden nicht mit eingeschlossen.
Mhm. Richtig gut.
Dann hat man 964 Kinder vor der Randomisierung behandelt, also ohne diesen O2-Konzentrator implementiert zu haben. Und 1441 hat man behandelt nach der Randomisierung. Und Ziel war immer eine Sättigung über 92%. Und das Primary Outcome war die 48-Stunden-Mortalität. Ich finde, das ist ein krasses Primary Outcome, weil da total viel mit reinspielt. Das können wir uns ja mal merken. Und Secondary Outcome waren dann sowas wie Dauerkrankenhausaufenthalt, Overall-Mortalität, Kostensystemversagen und so weiter und so fort. So, was ist rausgekommen? Von den eingeschlossenen Kindern sind 104 gestorben und davon 91 in den ersten 48 Stunden. Das heißt, die hatten eine 48-Stunden-Mortalität 49 von 964, sprich 5,1% vor der Randomisierung. Und nach der Randomisierung hatten sie 42 von 1440, also nur noch 2,9. Das ist natürlich statistisch signifikant. Und wenn ich mir jetzt überlege, was wir gerade schon angesprochen haben, 48-Stunden-Mortalität, da spielt ja alles mit rein. Und trotzdem ist es signifikant, wenn die Kinder einfach nur Sauerstoff gekriegt haben. Krass. Die Odds-Ratio, ja, finde ich auch.
Auch krass, wie viele sterben, jetzt mal ehrlich.
Also, das meinte ich damit, mit dem krass. Ich wollte es noch anfügen und dann hat Dominik schon weiter geredet und dann wollte ich nicht unterbrechen.
Also das stimmt, aber ich finde es krass mit, ne, Moment, Schritt für Schritt, kommen wir nachher dazu. Die Odds-Ratio war 0,5, bei einem Konfidenzintervall so 0,27 bis 0,91. Das heißt, es hat definitiv geholfen, die Frage ist nur, wie viel. Und die Reduktion des relativen Risikos war 48,7 und eine Number Needed to Treat von 45. Das ist, wenn wir uns, wie gesagt, nochmal angucken, es ist die 48-Stunden-Mentalität, krasse Daten. Also ich glaube, viele in Mitteleuropa würden für solche Daten, naja, nicht töten, aber die wären sehr froh, wenn sie sowas hinkriegen würden. Genau. Und dann, das haben sie auch gerechnet, das finde ich irgendwie ein bisschen pervers, aber wahrscheinlich muss man das halt machen. Es kostet $25, um ein Kinderleben um ein Jahr zu verlängern, wenn man das macht.
Oh Gott.
Und Ja.
Habt ihr gehört, was das US-Parlament gerade für Kriegsgelder für den Nahen Osten und die Ukraine freigesetzt hat? Also es geht mir jetzt nicht darum, ob diese Kriege gerechtfertigt sind oder nicht. Aber $25 und da geht es um hunderte Milliarden. Ja, also wenn man einfach das Geld irgendwie anders...
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Genau. Also, versteht mich nicht falsch. Ich finde diese Rechnung pervers mit den 25 Jahren auf ein Kinderlebensjahr. Aber am Ende ist es halt genau das, was Torben gerade gesagt hat. Zahle $25 und ein Kind kann ein Jahr länger leben. Und das ist übersetzt eigentlich schon eine ziemlich kosteneffektive Mortalitätsreduktion. Also, die O2-Konzentrationen sind solargestützt. Das ist in Afrika also ein großer Vorteil. Die haben genug Sonne. Es ist also eine ziemlich vielversprechende Strategie, die man dort umsetzen kann. Die haben sich ja in den Secondary Outcomes auch das Systemversagen angeguckt und das war in ungefähr 1% der Fälle der Fall. Und das lag meistens daran, dass entweder der Akku leer war oder dass ein Aufladefehler, das haben sie nicht näher benannt, vorlag. Die haben dann auch einmal diskutiert, macht es jetzt Sinn, bessere Akkus zu nehmen, die länger halten? Damit würde aber das, was sie gerechnet haben, diese $25 pro Life Year Saved, deutlich anheben. Und deswegen haben sie gesagt, dass es wahrscheinlich mit diesen Akkus das Sinnvollere wäre. Was irgendwie auch wieder ein bisschen pervers ist. Aber ich mache erstmal weiter. Dann habe ich mich noch gefragt, warum haben sie nach Implementierung keine 100% behandelt? Weil es ja auch nach Implementierung noch Kinder gab, die halt keinen Sauerstoff gekriegt haben. Und es lag halt einfach daran, dass sie dann entweder nicht genug Kapazitäten hatten, also dass trotzdem noch nicht genug Sauerstoff verfügbar war, oder die Kinder verlegt wurden oder dann eben das System versagt hat, weil zum Beispiel der Akku leer war. Dann habe ich mich noch gefragt, eine Number Needed to Treat 45, das klingt ja grundsätzlich erstmal hoch, aber das haben wir ja gerade schon besprochen. Bei einer 48-Stunden-Mortalität ist es natürlich ein super Wert. Also gibt 45 Kindern Sauerstoff und es hilft. Mindestens einem. Genau. Also was ist gut an der Studie, was ist schlecht an der Studie? Als erstes habe ich drüber nachgedacht, dass mir eigentlich alles gut gefällt. Aber das ist natürlich ein bisschen, wir müssen es ein bisschen differenzierter betrachten. Ich finde, das Studiendesign ist ein ziemlich guter Kompromiss, weil ich ja irgendwie abwägen muss, wie kriege ich hochwertige Evidenz zustande? Und wie kriege ich das ethisch aber hin, wenn ich weiß, dass es gut funktioniert, das allen zugutekommen zu lassen? Es ist keine RCT, klar, aber ich glaube, das ist ein ziemlich guter Mittelweg. Nicht umsonst wird es in der Versorgungsforschung häufig so gemacht. Ich finde es gut, dass sie die Entwicklungshilfe wissenschaftlich begleiten und dann halt auch einfach nachweisen können, was hilft und was vielleicht auch nicht hilft. Und sie hatten eine echt große Studienpopulation und ich hatte es ja schon gesagt, sie hatten einen Dropout von 4 PatientInnen, das finde ich richtig, richtig stark. Was ist schlecht an der Studie oder was hat mir persönlich nicht so gefallen? Es ist halt grundsätzlich ein kompliziertes Studiendesign und dadurch, dass das sehr nah am Modell sein muss, besteht halt eine hohe Bias-Gefahr. Das habe ich ja vorhin, als ich das Design erklärt habe, auch mal ein bisschen erklärt. Es gibt keine Verblindung. Ob man das jetzt irgendwie hingekriegt hätte, vermutlich schon, aber halt nicht mit einem adäquaten Aufwand. Und jetzt kann man noch drüber diskutieren, ob die 48-Stunden-Mortalität wirklich ein patientenorientiertes Outcome ist. Ich finde schon. Es gibt sicherlich noch andere Sachen, die man betrachten könnte, aber mich interessiert es schon, ob ich nach 48 Stunden noch lebe oder nicht.
Aber die Zahlen sind schon krass, oder? Also, wenn ich mir das vorstelle, wie viele dieser Kinder auch verstorben sind, im Endeffekt deswegen, weil sie Hypoxem oder vielleicht mitunter deswegen, weil sie Hypoxem waren. Und wir ja wissen, dass Kindern das vor allen Dingen in dieser Situation nicht gut tut. Also, weiß ich nicht, das lässt mich irgendwie mal wieder sehr traurig zurück, wie wenig Menschen wissen, wie sehr sie privilegiert sind und wie wenig vielen Leuten das bewusst ist. Dass sie hier in Deutschland aufwachsen und dass sie einfach zum Arzt gehen können oder zur Ärztin und sich behandeln lassen können und im Zweifel auch die teuersten Medikamente noch von der Kasse irgendwie bezahlt, also nicht immer und alle klar, aber vieles dafür bezahlt wird um das Individuum zu schützen. Und da geht es um 25 Euro für Sauerstoff, was so ein
pro
im Vergleich
Leben,
armes,
nicht pro behandeltes Kind.
Pro gerettetes Leben, was nicht geht.
Zum Thema Sauerstoff, ich weiß ja nicht, wie es in euren Kliniken ist, aber wie sparsam geht ihr mit Sauerstoff um?
Ja, kann ich eine gute Anekdote zu erzählen. Ich kam in einen Saal und zwar bei uns bei den Bronchoskopien. Wir haben so 1 bis 2 Tage ETN-Bronchoskopien mit Anästhesie und sonst machen die das ohne Anästhesie. Und der Sauerstoffflow für die Nasenbrille oder die Sauerstoffmaske lief so munter vor sich hin, 15 Liter. Es war niemand im Saal. Ich kam da als Erste rein.
Ja, das ist so
Klassiker.
Ungefähr das, was ich auch kennengelernt habe. Und woanders reden wir irgendwie, also müssen wir O2-Konzentration, also das fand ich wirklich spannend, dass Torben mir die Studie dazu geworfen hat. Ich finde das total krass und vor allen Dingen Sauerstoff. Also bei uns ist irgendwie 18, 12 Liter, ja scheiß drauf, dreh halt auf. Oh, hast gerade vor 5 Minuten vergessen zuzudrehen. Naja gut, ist ja nur Sauerstoff, kommt ja aus der Wand. Mhm. Und woanders ist es halt
und,
Mangel.
Und jetzt müssen wir uns auch noch bewusst machen, dass genau diese Forschung, die da gemacht wird, halt viel weniger gemacht wird, weil viel weniger Geld dahinter steckt, weil in den westlichen Ländern Sauerstoff vorhanden ist. Das heißt, man denkt über diese Konzentratoren gar nicht nach und die Firmen haben weniger Interesse, sowas zu entwickeln.
Ja, aber man muss zum Sauerstoff vielleicht auch nochmal sagen, dass jetzt keiner von uns in der ambulanten Anästhesie tätig ist, weil da ist es ja durchaus gängig, dass man auch Sauerstoffflaschen verwendet und ich glaube schon, dass das einem dann deutlich. Also eine Sauerstoffflasche lasse ich ja nicht offen. Das merke ich ja, dass die noch, also im Zweifelsfall, ja, Torben guckt jetzt so nach dem Motto, ja, das kann einem ja auch passieren. Natürlich, aber da merkst du ja schon vielleicht, dass da noch irgendwie so ein Pfeifgeräusch in Anführungszeichen ist, wenn du die Flasche irgendwie mit zur Schleuse genommen hast und dann lässt die da weiter und du hast den Patienten aber schon abgegeben. Und dass das zum Teil auch in den ambulanten Häusern, dass da eine generelle O2-Versorgung ist, das ist ein riesiger Kostenfaktor. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit und da wurde mir das auch nochmal mitgeteilt, so nach dem Motto, naja, also so eine generelle Versorgung, dass man einen Wandanschluss hat und halt vielleicht auch noch so Säulen, die von oben oder von unten irgendwo kommen, das sind krasse Kosten.
Ja.
Da habe ich auch noch eine spannende Anekdote. Ich durfte mal in der ambulanten Anästhesie hospitieren. Und da war ich noch Pflegekraft und habe dann halt ganz normal Lecktest gemacht und da war, wie Dana das schon sagt, auch so eine Flasche mit drin. Und die Anästhesistin hatte dort gar nicht auf dem Schirm, dass ich halt früh vielleicht noch den Lecktest mache und dachte, die erste Narkose schaffen wir noch mit der Flasche und danach tauschen wir die. Weil danach war irgendwie ein Punkt in Lokaler, war alles so ein bisschen geplant. Und tatsächlich kann man mit einem Lecktest die Flasche leer machen. Also es war halt nicht mehr viel drauf und es war mir so, es ist so ein ganz banales Ding, aber es war mir nicht bewusst, dass ich früher einfach mit meinem, ich habe das System getestet, die Flasche so leer gemacht habe, dass sie dann halt nicht mehr ging für den nächsten Patient. Freude war natürlich groß, dass der Besucher die Sauerstoffflasche leer gemacht hat und dann alle eine halbe Stunde warten mussten. Tut mir auch leid, aber das war, ja, Sauerstoff, ne? Genau, für mich kam der aus der Wand.
Gut.
Ich wollte nur nochmal illustrieren, was Dana gerade gesagt hat. Und zwar wurde bei meinem Krankenhaus eine neue Lungenstation gebaut und ich meine, man denkt ja so pneumologisch, thoraxchirurgische PatientInnen, das ist ja jetzt wirklich das PatientInnen-Klientel, was viel Sauerstoff braucht und es war in einem Unispital in der Schweiz wirklich schwierig, weil das so ein großer Kostenpunkt ist, da Sauerstoffwandanschlüsse zu bekommen in den Patientenzimmern.
Okay.
Ja.
Krass. Kommen wir zur letzten Studie und auch zu meiner letzten Studie. Und die trägt den Titel Retrospective Comparison. Ist das Comparison? Auf Upper
Comparison.
And Lower. Was?
Comparison.
Comparison.
Das ist richtig.
Auf Upper and Lower Extremity Intraosseous Access During Out-of-Hospital Cardiac Arrest Resuscitation. Pre-Hospital Emergency Care März 2024. Wo liegt ihr den IO-Zugang bei der Reanimation?
Ich mache es wahrscheinlich falsch, aber Tibia mache ich trotzdem. Das ist so schön weit weg.
Ja, also proximale Tibia ist, glaube ich.
Aber ich versuche, einen IV-Zugang zu etablieren.
Ja, aber das geht ja nun wirklich nicht immer. Also
das stimmt.
Genau.
Ich habe bisher immer nur proximale Tibia gemacht. Ich habe Humerus bisher nur einmal am Körperspender geübt, noch nie am, ich sage jetzt mal, lebenden Objekt.
In einem ganz alten Podcast habe ich mal darüber gesprochen, dass der humorale IO-Zugang bei der KM, bei der Kontrastmittelgabe, dass das schneller anflutet als bei der Tibia. Und schon damals haben wir zumindest gemutmaßt, ob das auch für andere Medikamente relevant ist. Was ist das, was haben sie in dieser Studie gemacht? Also sie haben das verglichen, obere und untere Extremität, das Ganze aufgrund Datenlage einer ESO-Database, das ist eine Feuerwehr- und Krankenhaus-Database aus Texas, ist also retrospektiv. Im Endeffekt haben sie eingeschlossen, jeder, der älter als 18 war, ein Out-of-Hospital Cardiac Arrest hatte und einen IO-Zugang gekriegt hat. Ausschlusskriterien, Trauma, klar, andere Reanimationssituation und damit ja auch einige Ausschlusskriterien für einen IO-Zugang. Wenn du ein Abdominaltrauma hast, kann tibialer IO-Zugang Probleme machen oder im schlimmsten Fall eine andere große Gefäßverletzung. Und dann haben sie eine Regressionsanalyse gerechnet. Das heißt, sie haben die beiden Gruppen angeguckt, die mit IO-Zugang in der oberen Extremität und die mit IO-Zugang in der unteren Extremität, und haben die Gruppen aneinander angeglichen nach Alter, nach Geschlecht, nach Ethnie, nach Auffindesituation. Gab es einen First Responder, initiales EKG, primäres Atemwegsmanagement. Also alles, was für so ein Reanimationsoutcome relevant ist. Und sie haben eine beeindruckende Patientenzahl zusammenbekommen, nämlich 155.848 Patientinnen. Also Riesenzahl. Davon 76% Lower Extremity, also das, was wir auch schon gesagt haben, ist es einfach häufiger, und 24% humeral. Und dann kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Ich will gar nicht lange drum rum reden. Humorale IO-Zugänge waren mit mehr ROSC, nämlich einer Odds-Ratio von 1,11 verbunden. Das war signifikant. Und die Ergebnisse zogen sich durch alle Patientengruppen durch. Das heißt, egal welche Subgruppe man rechnete, es war immer signifikant besser beim Humoralen. Natürlich nicht krass signifikant, nicht die Zahlen, die Dominik uns gerade präsentierte, aber trotzdem war es so. Sekundäranalysen zeigten, dass auch mehr Leute bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus überlebten, nämlich Odds Ratio von 1,18. Auch das signifikant. Leider nur retrospektiv, die ganze Studie, aber ich finde, diese retrospektiven Daten zeigen sehr, sehr deutlich, dass wir unbedingt eine prospektive Studie brauchen, die untersuchen, wo wir den IO-Zugang legen. Na klar, kann man viel gegen argumentieren. Man kann sagen, die Diskolokationsgefahr ist viel, viel höher. Weichteilmantel ist häufig humeral größer. Nichtsdestotrotz signifikant bessere Ergebnisse für jede Patientinnengruppe beim Humoralen in einer retrospektiven Studie ist schon beeindruckend.
Das mit der Dislokationsgefahr, das haben die uns bei den Körperspinnern auch erzählt. Jetzt ist meine Erfahrung im Rettungsdienst ja sehr, sehr gering. Eure ist ja da deutlich ausgeprägter. Ist das ein Problem? Ist euch das schon passiert, dass ihr irgendwie in der dritten Etage reanimiert habt, runtergetragen habt und dann Kacke war raus?
Ja, passiert.
Ganz auch schon davor. Du musst ja nur einmal am Patienten vorbeigehen, bleibst in der Infusion hängen, zack, Zugang draußen. Ist scheiße.
Ja, aber also ist das da, also das ist doch dann aber bei der, in dem Fall bei der Tibia genau das gleiche Problem, oder? Wenn ich in der Infusion hängen bleibe?
Also.
Genau, also ich meine, hängen bleiben ist natürlich genauso ein Problem, aber gerade in der Reanimationssituation hast du ja einfach am Kopf und am Oberkörper deutlich mehr Leute, und an so einem Oberarm wackelt man halt auch mal deutlich mehr rum als an einem Unterschenkel.
Ja, absolut. Ist einfach.
Irgendjemand kniet halt im Zweifel daneben. Normalerweise, ja. Aber klar, du hast natürlich total recht. Und das war genau das, was ich ja am Anfang gesagt habe. Wahrscheinlich mache ich es falsch, in Anführungszeichen, weil ich mich nämlich noch daran erinnern kann, dass du das mal vorgestellt hast, Torben. Und dass ich auch da noch genau wusste, dass das eigentlich ein bisschen später im Kreislauf ankommt.
Also für die Dislokationsgefahr, jetzt ist mein N wahrscheinlich auch 4 oder 5. Aber wenn man es macht, dann ist da tatsächlich so eine Armschlinge mit einem Dreiecktuch eine ganz gute Lösung, um den Arm am Patienten zu fixieren. Fand ich ganz elegant, ist ein Notfallsanitäter draufgekommen und fand ich elegant. Und seitdem sage ich immer, dass wir das einmal den Arm da festmachen, damit er zumindest nicht durch die Gegend schwingt und dadurch der Zugang.
Das ist ein sehr schöner Trick.
Mhm. Endlich mal wieder ein Kochrezept von Torben.
Gut, dann sind wir fertig mit unserem Journal Club. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir kommen zu Dana und meinem ersten Thema.
Codewort?
Ah, Codewort. Wir haben auch keins für Vermischtes.
Aber wir haben eins, wir können ja noch eins für den Lieblingsfehler machen sonst.
Ja, stimmt. Dann haben wir
das. Das ist doch auch gut.
Haben wir drei.
Dann lasst uns doch gerade ein Codewort für den Journal Club bestimmen. Ich wäre ja, ehrlich gesagt, für irgend sowas von dieser Coating-Sache. Aber ich habe noch nicht so eine richtig gute Überlegung. Überzug klingt irgendwie sehr zweideutig.
Ich hätte Sugar Coating genommen, aber das geht halt in die gleiche Richtung, deswegen.
Ich hätte jetzt ganz banal Sauerstoff genommen.
Ja, das ist einfacher, das stimmt. Da hast du recht. Einfach dann auf jeden Fall als Nanosheets. Also Sauerstoff.
Fall. Okay. Dann ist das Codewort für den Journal Club Sauerstoff.